ARD Sounds.
Du siehst ein Boot und darauf sind mehrere Männer. Du siehst die Leute von hinten oder sie tragen Masken. Manche haben auch Maschinenpistolen dabei. Und die fahren raus in großer Geschwindigkeit aufs offene Meer, auf den Atlantik. Verfolgungsjagd mit der Polizei. Hohes, hohes Tempo. Polizei kommt nicht hinterher. Hubschrauber greifen ein. Und das sind im Grunde, ja, die modernen Kokain-Taxis, die dann eben tonnenweise das Kokain ans europäische Festland bringen sollen.
Was mein Kollege Benedikt Strunz hier beschreibt, das ist die neue Taktik des organisierten Drogenschmuggels. Die großen Häfen in Europa sind zwar sicherer geworden, da wird weniger Kokain gefunden und beschlagnahmt, aber trotzdem ist in Deutschland total viel Kokain im Umlauf. Wie kommen die Drogen hierher? Und warum kann das für uns alle gefährlich werden? Benedikt Strunz ist Investigativjournalist im NDR und hat zu diesen neuesten beunruhigenden Entwicklungen recherchiert, gemeinsam mit einem Team von NDR, WDR und SZ und internationalen KollegInnen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Donnerstag, der 16. Juli. Hi Benedikt, wie schön, dich mal wieder bei 11KM zu hören.
Hey Elena.
Wenn ich an Drogenschmuggel nach Europa denke und auch an deine Recherchen aus den vergangenen Jahren, dann fallen mir erstmal so diese großen Containerschiffe in Häfen ein, in Rotterdam, in Antwerpen, in Hamburg und diese Tonnen an Kokain, die da in den letzten Jahren angekommen sind. Inwiefern ändert sich das gerade?
Ja, wir haben ja so eine ganz interessante Bewegung. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Kokain in den großen Häfen, in Rotterdam, Antwerpen und in Hamburg gesehen, was da beschlagnahmt wurde. Und du siehst wirklich sozusagen in der Statistik, in der Beschlagnahmungsstatistik, da ist eine Kokainwelle, die hat Europa voll erfasst. Und mittlerweile haben die Häfen aber darauf reagiert. Es hat eine ganze Weile gebraucht, aber die Sicherheitsmaßnahmen wurden massiv nach oben gebracht. Beispielsweise gibt's jetzt eben ganz harte Checks, wer geht überhaupt in den Hafen rein und raus. Es gibt Bewegungsmelder an den Zäunen. Es gibt Drogentests für Hafenmitarbeiter, um auszuschließen, dass da Leute irgendwie drogenabhängig sind, die dann Kontakt zur organisierten Kriminalität haben und dann auch bestechungsanfälliger sind, solche Sachen. Und es gibt noch viel, viel mehr Maßnahmen. Und das hat jetzt dazu geführt, zu einer erfreulichen Geschichte, nämlich die Sicherstellungsmengen gehen runter, und zwar auch in Hamburg.
Ein wichtiger Erfolg ist der Rückgang der Kokainsicherstellung im Jahr 2024 auf 16 Tonnen. Zum Vergleich, 2023 waren es noch 40 Tonnen.
Hat übrigens auch neulich Lars Klingbeil gesagt, der ja als Finanzminister auch Chef des deutschen Zolls ist.
Und dieser Rückgang zeigt, dass Kontrollen und ein hoher Ermittlungsdruck wirken. Es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an.
Das Problem ist, es kommt heute nicht weniger Kokain ins Land, sondern es kommt mehr Kokain ins Land. Es wird nur weniger gefunden.
Aber wie kann man das feststellen, dass so viel Koks im Umlauf ist?
Die Leute konsumieren mehr Kokain.
Immer mehr junge Menschen in Deutschland konsumieren Kokain. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit.
Wir hatten noch vor einer Weile bei der Gruppe der jungen Erwachsenen, das sind so die 18- bis 25-Jährigen, hatten wir so 1,8%, die angegeben haben, wir nehmen Kokain ab und zu. Und mittlerweile liegt diese Zahl bei über 4%. Und wenn du jetzt in andere Länder schaust, dann ist es da noch deutlich mehr. Und das ist eine krasse Zahl. Ja. Da sagen Drogenbeauftragte, du lieber Himmel. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, also aus der Szene der organisierten Kriminalität, die sagen dann so, ja, also weißt du, was bei uns früher Kiffen war, ist heute halt Kokain. Neben der Befragung, wo man sagen kann, boah, wie valide ist sowas, kannst du dir aber auch Abwasseranalysen anschauen. Die zeigen, europaweit geht der Konsum nach oben. Du kannst dir Notfallaufnahmenstatistiken anschauen, wo geguckt wird, die Leute, die hier ankommen, wie viele von denen haben eigentlich Koks im Blut. Auch da geht's nach oben, ja. Und dann gibt's aber noch so eine ganz, ganz harte Währung, der Goldstandard, wo ich sage und auch alle Experten, mit denen ich spreche, das ist wirklich was, was uns Sorgen bereitet. Und das ist der Großhandelspreis von Kokain. Es geht quasi um das ungebrochene Kilo, was jetzt nicht auf der Straße verkauft wird, sondern was quasi die organisierte Kriminalität untereinander verkauft. Und da musst du dir vorstellen, das Kilo ist meist so verpackt in schwarzer Folie, vakuumiert. Und wenn man das aufmacht, dann ist quasi der Stempel der Kartelle da drin. Der zeigt dann, hier ist beste Ware mit 97,5% Reinheitsgehalt, hast du nicht gesehen. Und dieses Kilo hat lange Zeit in Hamburg ungefähr 38.000 Euro gekostet. Und mittlerweile ist dieser Preis total in den Keller gerutscht.
Moin Benedikt, da wollte ich mich einmal bei dir melden nochmal.
Ich habe jetzt mit einer Quelle gesprochen. Hari heißt die Quelle. Der hat lange selbst in einer Drogenbande sozusagen gearbeitet, ist mittlerweile aber sauber und da draußen. Und den habe ich gefragt, der hört noch viel. Was kostet denn jetzt so ein Kilo?
Wegen den aktuellen Preisen, die belaufen sich aktuell pro Block, also pro Kilo, bei zwischen 20.000 und 22.000 Euro. Ich hoffe, damit konnte ich dir deine Frage beantworten.
Also man sieht quasi einen Preisverfall um die Hälfte. Und da geht es jetzt nicht nur um Hamburg, sondern wenn du in Antwerpen nachfragst oder in Rotterdam, das sind so die anderen ehemaligen Hotspots, dann liegt da der Preis mittlerweile bei 14.500 Euro. Also wirklich im Keller, und in Spanien sieht es ähnlich aus. Europaweit geht es wirklich runter. Und wenn du jetzt diese beiden Teile nebeneinander legst, also es wird mehr konsumiert, aber der Großmarktpreis geht runter, dann kann es dafür eigentlich nur eine Erklärung geben. Es kommt heute so viel Kokain nach Europa wie niemals zuvor.
Aber wenn die ganzen großen Häfen wie Antwerpen sicherer geworden sind, sich mehr abgeschottet haben gegen den Koksschmuggel, wie kommt denn dieses viele Kokain nach Europa?
Ja, das ist wirklich so die 100-Millionen-Dollar-Frage gerade, mit der sich irgendwie wahnsinnig viele Polizeien, aber auch Nachrichtendienste und sonst wer beschäftigt. Wir hatten jetzt so ein Rechercheprojekt mit NDR, WDSZ, aber auch Le Monde und Washington Post und noch Kollegen aus Holland und aus Italien. Wir haben uns wirklich einmal das intensiv angeguckt. Und du siehst immer wieder so Sachen aufblitzen, wo das reindrückt. Und du siehst beispielsweise kleinere Häfen, ja? Gerade der Fokus auf kleinere Häfen.
Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt.
Wir hatten jetzt 8 Tonnen beispielsweise in Wilhelmshaven, die da reingekommen sind. Da sind die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht so hoch. Was man auch sieht, ganz, ganz kleine Häfen. Brake, der Futtermittelhafen. Da hatten wir ein Schiff, was reingekommen ist. Da war unten, unter Deck, war Kokain eingebracht in das Schiff. Und da waren dann auf einmal Taucher im Hafenbecken von diesem kleinen Futtermittelhafen. Die kamen aus Kolumbien, Albanien. Und die waren dann in Trockenanzügen mit so einem Tauchscooter, weißt du, so ein Gerät, was einen nach vorne zieht unter Wasser. Und noch so mit Atemanlagen, die keine Bläschen machen. Also mega Profis. Equipment, was du bei so einer Spezialeinheit Marine vermuten würdest. Auch das sozusagen Hinweis, da passiert offenbar was. Dann sehen wir auch bisweilen röntgennegatives Kokain, also Kokain, was beispielsweise verflüssigt wird und dann eingebracht wird in Kleidung, in Kohle, in Holz, was dann hier wieder extrahiert wird, und es geht dann in Labore, die auch hierzulande stehen, und da sind dann Chemiker, teilweise auch aus Kolumbien, die das dann rückverwandeln und wieder in diese Barren bringen, ja, also in diese großmarktförmige und fähige Ware.
Ah, und röntgennegativ heißt, das fällt dann nicht auf, wenn so ein Container durchleuchtet wird.
Genau, du hast es dann quasi einfach in einem Trägerstoff drin, beispielsweise in Kleidung, und dann siehst du einfach nur Kleidung. Und wenn du einen Kokain-Test dranhältst, kann es auch sein, da siehst du gar nichts mehr. Kann auch sein, dass der Hund es nicht mehr riecht. Also großes Problem. Und dann gibt es aber noch eine Entwicklung, und die macht gerade eigentlich allen Menschen ja große Sorgen, mit denen ich über dieses Thema spreche. Und das lässt sich unter dem Stichwort Kokain-Highway zusammenfassen.
Kokain-Highway, was bedeutet das und was verbirgt sich dahinter?
Es gibt gerade vor den Küsten Europas, und zwar weit, weit draußen, in diesem Seegebiet zwischen den Kanaren und den Azoren, mehrere hundert Kilometer sozusagen von Afrika entfernt und von Europa entfernt, gibt es gerade eine Entwicklung. Da spielen vor allem Speedboote eine Rolle. Diese Speedboote, über die ich ganz am Anfang schon gesprochen habe, also hochmotorisierte Boote. So ein Boot ist 12 bis 14 Meter lang, schwarz, hat einen starken Rumpf, aber dann sind die Seiten quasi so aufgepumpt wie beim Schlauchboot. Und sie haben halt wahnsinnig viele Motoren hinten dran, Außenbordmotoren, A 300 PS. Und so ein Boot kostet dann bis zu 200.000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und kann bis zu 2000 PS haben, also irre schnell.
Some of them we are seeing they are definitely capable to go up to 60, 70 knots.
Und wir haben mit einem Experten darüber gesprochen, Paolo Silva, der ist von einer Polizeiorganisation, die kennt man nicht so gut, die heißt MAOC-N, Maritime Analysis and Operations Center Narcotics, die sitzen in Portugal und die schauen sich vor allem Schiffsbewegungen an, wenn es um Drogen geht.
Probably like 150 kilometers per hour. It's massive, it's a very big speed.
Und der hat gesagt, die erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern.
das ist so schnell wie ein Auto sonst auf der Straße fährt, eben auf einer Autobahn. Geht das denn überhaupt auf dem offenen Meer? Also das klingt mega gefährlich.
Ja, total gefährlich. Also ich meine, 150 auf der Autobahn ist so schon eine Menge, oder? Und das Problem ist halt am Wasser, das ist nicht flach, sondern du hast halt Wellen, 20, 30, 40, 50 Zentimeter oder auch mal einen Meter. Und da bretterst du dann halt lang. Und normal fährt man irgendwie auf dem offenen Meer, wenn man auf so einem Boot unterwegs ist, mit 10 Stundenkilometern oder vielleicht 20, wenn es hochkommt. Und da schüttelst du dich schon richtig durch. Und diese Teile brettern da halt lang. Also für Strafverfolgungsbehörden wirklich ein richtig fettes Problem. Du kommst da kaum hinterher.
Diese kleinen Schnellboote, wie können die denn das Kokain von Südamerika über den Atlantik nach Europa bringen?
Also das System funktioniert so. Diese kleinen Boote, die kommen aus Portugal, aus Spanien. Und die fahren dann weit raus, unter Umständen mehrere hundert Kilometer, und warten da. Und die liegen da teilweise wochenlang draußen. Es gibt eine logistische Unterstützung für die. Die werden unterstützt von kleineren Schiffen, die ihnen Essen bringen, trinken, teilweise sogar Prostituierte und natürlich ganz wichtig Benzin. Die warten auf einen Anruf auf ihrem Satellitentelefon und dann fahren sie raus zu einem bestimmten Treffpunkt, also zu einer Koordinate, wo sie hinkommen sollen. Und da treffen sie dann auf ein Mutterschiff. Und das Mutterschiff kann so ein Halbtauch-U-Boot sein, was direkt aus Lateinamerika kommt. Oder es kann ein Fischerboot sein. Oder es kann ein großes Containerschiff sein oder sogar ein Tanker. Und da kommen dann ganz, ganz viele Speedboote zusammen und es findet eine Kokainübergabe statt. Und da kann es um 30 Tonnen gehen. Also da wird eine Logistik geschaffen, dass man das Kokain übergeben kann. Und dann wird es auf Speedboote aufgeteilt. Ein Speedboot kann so 5 Tonnen Kokain aufnehmen. Und da ist richtig viel los. Da sind teilweise an einem Tag 100 so Schiffe unterwegs, so von diesen Speedbooten.
The Cocaine Highway is basically the maritime area between the Azores in Portugal and the Canary Islands in Spain.
Ich habe dazu auch mit Andy Krag gesprochen. Andy Krag ist der Chef von der Abteilung schwere und organisierte Kriminalität bei Europol, also einer, der wirklich einen sehr, sehr weiten Blick hat. Und der hat gemeint, es gibt schon einen guten Grund, warum dieses Gebiet, über das wir sprechen, Azoren, Kanaren, warum das Kokain Highway heißt.
And in this area, which is the closest area from Latin America to Europe, we see these drop-off methods.
Also er sagt im Grunde halt ja, dass da hunderte Schiffe auf Mal unterwegs sind.
Criminals have adapted to some of the very good security messages have been done in the big ports in Europe.
Und wir haben auch mit anderen europäischen Ermittlern gesprochen und die haben gesagt so, ey, was wir da gerade erleben im Atlantik ist echt Mad Max auf hoher See. Also Leute, die mit irrem Tempo crazy mit ihren Schiffen rumfahren und Polizei, die mit Hubschraubern und mit anderen Schiffen versucht, da irgendwie hinterherzukommen. Also wilde Szenen.
Und wo bringen die denn dann ihre Ware hin? Wie bringen die das an Land?
Also diese Go-Fast oder Speedboote, die liegen ganz lange auf dem Meer. Dann warten die auf ihren Auftrag, dann kommt der Auftrag, jemand ruft an, meinetwegen aus Dubai, und sagt, dann kommt das Schiff, dann fahren sie raus, holen sich das Kokain und dann geht es mit Vollgas.
Von diesem Mutterschiff.
Von dem Mutterschiff, genau. Und dann geht das Kokain, sagen wir mal 2 Tonnen, mit dem Schiff, mit diesem Speedboot, dann total schnell Richtung europäische Küste. Und dann fahren sie in einen Fluss, beispielsweise in Spanien oder in Portugal rein. Mittlerweile gibt es sogar einige Flüsse, die haben schon Metallbarrieren gebaut, weil sie sagen, wir müssen irgendwie dieses Problem stoppen. Andere Flüsse müssen beschiffbar bleiben, sozusagen, bei denen klappt es. Da fahren sie dann rein und dann gibt es einen Treffpunkt, beispielsweise, ich sage jetzt mal, in einem Naturschutzgebiet, und dann warten da ein paar harte Jungs mit Maschinenpistolen und dann wird das Kokain ausgeladen, geht auf den Transporter und ab ist es weg und geht dann in einen Bunker irgendwo in Spanien oder Portugal und dann kommt es halt direkt auf den Großmarkt.
Woher weißt du, wie das abläuft?
Wir haben bei uns im Rechercheteam auf Social Media auch recherchiert und du siehst halt ganz, ganz viele dieser Videos auf TikTok mittlerweile. Also es ist wirklich so, diese einzelnen Schmuggelorganisationen machen Werbung auf Social Media mit so Clips, schöner Musik untermalt, so romantisch sind wir. Und einmal ist das Ziel natürlich, neue Mitarbeiter zu rekrutieren sozusagen für ihre Schmuggelorganisation. Und zum anderen geht es aber auch darum, den potenziellen Auftraggebern zu zeigen, guck mal, so effizient sind wir, so tolle Boote haben wir und hier, bitte, sprecht uns an.
Okay, ich guck's mir jetzt einmal an bei TikTok.
Ja, du,
was gebe ich ein?
Du gibst Narcolancha ein, also Spanisch mit C.
Narco. Was heißt eigentlich Narcolancha?
Also Narco einfach Drogen und Lancha ist das Boot, also so ein Drogenschnellboot, ja.
Okay, ja, erstes Video. Ich sehe ein sehr schnell fahrendes Speedboot vor irgendeiner Küste. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, eine ganz hübsche Bucht. Okay, krass. Ja, es ist genau, wie du beschreibst. Menschen mit schwarzer Sturmmaske auf so... Sieht eigentlich erstmal aus wie so ein Schlauchboot, aber wenn ich richtig hingucke, hier sind drei Motoren hinten dran. Und die liegen so nebeneinander, fünf Boote nebeneinander auf dem offenen Meer.
Für mich sind diese Videos insofern auch was Besonderes und was total Neues, weil ich das erste Mal in meiner Recherche zu dieser Kokainwelle, die wirklich schon eine Weile dauert, das Gefühl habe, da kommt was Neues. Also da kommt so eine neue Narkokultur hier nach Europa. Also nach außen zeigen die sich auch ganz bewusst als ja diejenigen, die für Freiheit stehen und die gegen den Staat stehen und die im Grunde so einen ja, Abenteuerlebensstil propagieren. Und diese Propaganda richtet sich einmal an neue Mitglieder, aber die richtet sich auch sozusagen an die Gesellschaft insgesamt, so dass man Werbung für sich macht. Und bei den Kommentaren schreiben dann auch Leute drunter, vielen Dank für euren Service und das ist ja gefährlich, was ihr macht und voll toll, dass ihr das macht. Und du denkst dir so, ey Leute, habt ihr überhaupt irgendeine Ahnung, mit wem ihr es da zu tun habt? Also das sind die Gruppen, die im Zweifelsfall Leute in den Häcksler stecken, wenn die ihnen irgendwie in die Quere kommen. Also das ist eine gefährliche Sache.
Wenn diese Schmuggler sich ja offenbar in Social Media ganz offen zeigen und das, was sie da machen, und wenn Europol diesen Kokain-Highway sogar auf dem Schirm hat, warum kann die Polizei oder der Zoll diese Boote nicht einfach stoppen?
Das Problem daran ist, einmal, du kannst diese Boote kaum orten. Also weißt du, stell dir ein Seegebiet vor, was irgendwie drei Viertel von Europa hat und dann hast du da irgendwie diese kleinen Boote, die keinen AIS anhaben, also kein automatisches Identifikationssystem, die per Radar nur schwer zu erkennen sind. Das ist ein Problem und dann ist halt diese irre Geschwindigkeit, 2000 PS. Also mittlerweile ist es so, dass die Polizei schlechter ausgestattet ist, was Boote angeht, als diese ja, kriminellen Organisationen. Du brauchst eigentlich auch Flugzeuge, um die überwachen zu können oder Hubschrauber zumindest. Und wir sehen quasi einmal Videos von Kriminellen, aber auch das, was wir mit Strafverfolgungsbehörden besprechen, dass es immer wieder zu Situationen kommt, wo die Polizei versucht, diese Boote zu verfolgen, aber einfach nicht schnell genug ist. Oder wenn sie quasi so ein schnelles Boot haben, dann hast du halt da Leute drauf, die halt weder Tod noch Teufel fürchten, weil sie wissen, wir gehen direkt in den Knast und zwar richtig langen Knast. Und dann ist halt Polizei dahinter mit Highspeed, die aber auch wissen so, ich habe da noch Frau und Kinder zu Hause und da würde ich gerne heute Abend ankommen. Und trotzdem sozusagen beim Manövrieren kommt halt immer wieder zu total gefährlichen Situationen und eben ganz häufig zu Verletzten auf der Seite der Polizei. Wir haben jetzt in der Recherche mehr als ein Dutzend Fälle gesehen, wo Polizisten ganz schwer verletzt wurden. Und es sind in den letzten anderthalb Jahren auch 5 Polizeibeamte gestorben bei solchen Ansätzen. Es gibt so ein Video noch, wo ich mir dann dachte, so okay, ich habe jetzt echt verstanden, warum viele Polizistinnen und Polizisten einfach mit großer Sorge da drauf schauen. Du siehst so ein paar Speedboote, die in einem Fluss liegen in Spanien. Und auf einmal taucht Polizei auf. Und dann geht's relativ schnell los, ja? Also es beginnt eine Schießerei mit Schnellfeuerwaffen und die Narcos schimpfen total und auf einmal steigt ein Hubschrauber aus. Und du guckst dir das nur so an und denkst dir so, ey, okay, also wir sind da mitten in Europa, ja, im Urlaubsgebiet und wenn da irgendwas schief geht, ein Schuss trifft den Helikopter oder ein Schuss trifft einen Mensch. Also es ist einfach wahnsinnig gefährlich, vor allem bei den Geschwindigkeiten auch, weißt du, du kannst ja gar nicht zielen oder irgendwas. Also so, ja, eine wirklich gefährliche Situation.
Also nach all dem, was du jetzt geschildert hast, habe ich den Eindruck, die Drogenschmuggler sind fast ein bisschen im Vorteil gegenüber den ErmittlerInnen. Wie könnten die sich denn aufhalten lassen?
Also uns wurden vertrauliche Dokumente zugespielt, die stammen von dieser Organisation MAOC-N, das heißt Maritime Analysis and Operations Center Narcotics, und MAOC-N sitzt eben in Portugal. Und die haben mittlerweile so einen Call for Action gemacht, der kursiert derzeit in Europa bei verschiedenen Innenministerien, aber auch bei der Europäischen Kommission.
Creating laws to forbid the construction, the possession of these go-fast vessels, it's very important.
Darin fordern die ganz klar so, wir brauchen ein Verbot von diesen Narcolanchas, also von diesen Speedbooten mit dieser extrem hohen Motorisierung. Und nicht nur das, wir brauchen auch Militär. Also wir brauchen quasi einen standardisierten Einsatz von Militär vor Westafrika, da passiert viel, aber auch vor diesem Kokain-Highway, um quasi eine Aufklärung zu haben, was passiert da eigentlich, weil mit unseren Polizeibooten und mit unseren Hubschraubern, wir haben nicht mal Flugzeuge sozusagen, können wir das nicht leisten. Und dann gibt's aber auch eine Forderung, die sehr, sehr weitreichend ist. Und das ist die Forderung, dass das Militär im Zweifelsfall auch schießen darf. Also ein Stoppschuss auf die Motoren von diesen Narcolanchas.
Wird das denn auch in Europa schon praktiziert?
Also in der Öffentlichkeit ist das noch nicht groß bekannt. Es wird nicht groß diskutiert. Aber mittlerweile gibt es schon so Einsätze, also vor der europäischen Küste. Wir haben folgende Situation, das ist im Oktober 2025. Da fährt so ein Narcolancha vor dem französischen Militär weg. Das Ganze ist eingebettet in einen großen Einsatz von verschiedenen europäischen Polizeien. Und das französische Militär ist eben auch dabei. Und das hat ein Video erstellt und hat das auch veröffentlicht im Internet. Und auf diesem Video sieht man eben, wie ein Mann im Hubschrauber diesen Narcolancha, dieses Speedboot, anfunkt und sagt, stoppen Sie sofort die Motoren. Und das Narcoboot macht das nicht. Das fährt einfach weiter. Und dann siehst du eben einen Scharfschützen, der legt an und schießt und du hörst den Schuss und kurze Zeit später bleibt dieses Boot dann einfach stehen. Also der hat auf die Motoren geschossen. Das hat geklappt und dann gehen eben Sicherheitsbeamte an Bord von diesem kleinen Schiff, nehmen ein paar Leute fest und stellen insgesamt 2,3 Tonnen Kokain sicher. Und das ist eben so ein Teil, wo französisches Militär sagt, französische Polizei, aber auch verschiedene andere Strafverfolgungsbehörden, okay, wir brauchen dringend diesen Schuss, dieses Disabling Fire, wie sie sagen, oder diesen Stoppschuss, weil die Leute fahren uns sonst einfach weg und wir können nicht unsere Leute derart gefährden, dass wir ja so wilde Verfolgungsjagden machen, Stichwort Mad Max auf hoher See.
Das sind ja wirklich große Fragen. Also zum einen die Frage, ob das Militär überhaupt dafür eingesetzt wird und zum anderen die Frage, ob die schießen dürfen und was dabei passieren kann, wenn so ein Boot so schnell unterwegs ist. Das ist ja auch super schwer zu zielen. Ich nehme mal an, auch für Scharfschützen. Das wäre einfach ein Riesenschritt, wenn das Militär in Europa eingesetzt wird, um auf mutmaßliche Drogenschmuggler zu schießen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch den Beteiligten klar. Also dass das eine neue Eskalationsstufe ist. Und ich habe auch mit dem Leiter der Analyseabteilung von MAOC-N, Paulo Silva, darüber gesprochen und habe ihn gefragt, verstehst du, dass Leute kritisieren können, dass das eine Militarisierung der Drogenpolitik ist in Europa? Und er hat gesagt, ja, ja, klar. Klar kann ich das verstehen.
So last year we supported the countries in the seizure of over 92 tons of cocaine, which was our record year in terms of cocaine seized. It's massive.
Wir haben im letzten Jahr durch unsere Analyse dafür gesorgt, dass 92 Tonnen Kokain sichergestellt werden konnten auf hoher See.
Still, we had only the tip of the iceberg. We have a lot to do. We missed over, we believe, 700 tons of cocaine.
Und gleichzeitig haben wir aber Analysen gehabt, die uns sagen, dass 700 Tonnen durchgekommen sind, die das europäische Festland erreicht haben. Und wir brauchen einfach dringend eine Veränderung dieser Situation und dafür brauchen wir das Militär.
Unfassbare Mengen, die über diesen Kokain-Highway nach Europa kommen. 700 Tonnen Kokain. Wie wirkt denn diese organisierte Kriminalität in unseren Gesellschaften, also an Land, in Europa und in Deutschland?
Naja, die direkteste Folge ist, es nehmen einfach mehr Leute diese Droge. Und die Folgen sind kurzfristig schlimm. Aber mittelfristig, langfristig sind sie einfach richtig schlimm, weil das eine riesige Herausforderung ist für unser soziales Gefüge, vor allem auch für die Gesundheitssysteme. Und neben dieser Frage, was macht es eigentlich mit den Menschen, die das nehmen, ist eine Frage natürlich ganz entscheidend. Was passiert eigentlich mit diesen irre großen Geldmengen, die im Kokainhandel verdient werden? Und da siehst du halt, das fließt direkt 1:1 in die Kriegskassen der organisierten Kriminalität und die machen damit nichts Gutes. Organisierte Kriminalität ist im Grunde Staat außerhalb des Staates. Ja, die funktionieren nach eigenen Spielregeln und die Spielregeln heißen, ich mache Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus. Und wenn mir irgendwer im Weg steht, Konkurrenz oder der Staat, dann werde ich ihn bis aufs Blut bekämpfen. Und bis aufs Blut heißt im Zweifelsfall, dass ich über Leichen gehe und Menschen folter, entführe und umbringe. Und wir sehen diese Verteilungskämpfe. Wir sehen Verteilungskämpfe derzeit beispielsweise in Frankreich. Wir sehen sie in Niederlanden, in Belgien und wir sehen sie auch hier bei uns in Deutschland. Wir haben einen Fall, da sind 200 Kilo Kokain gestohlen worden, weggekommen. Das war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Banden aus Montenegro. Das war in Spanien. Es ist viele, viele Jahre her. Bis heute bekriegen sich diese beiden Gruppen. Mittlerweile gibt es mehr als 70 Tote, eine Blutspur durch ganz Europa. Und wenn man sich da jetzt denkt, pff, interessiert mich nicht, ist ja irgendwie organisierte Kriminalität, was habe ich damit zu tun, dann möchte ich eins ins Gedächtnis rufen. Diese Gewalt und dieses Gewaltpotenzial richtet sich nicht nur gegen Gruppen innerhalb der organisierten Kriminalität, sondern diese Gewalt richtet sich auch im Zweifelsfall gegen uns alle. Wir hatten in Frankreich im letzten Jahr eine Situation, da hat die französische Regierung gesagt, wir brauchen bessere Gefängnisse, sichere Gefängnisse, wo dann Drogenhändler untergebracht werden, dass die nicht weiter aus dem Gefängnis ihre Drogenlieferung irgendwie kontrollieren. Und kurze Zeit später gab es eine irre Situation. Mehr als 10 Gefängnisse in ganz Frankreich wurden parallel angegriffen. Mit Molotow-Cocktails, mit Pistolen, teilweise mit Maschinenpistolen. Und teilweise wurden die Autos angezündet von Bediensteten, die da gearbeitet haben. Und es hat sich herausgestellt, das war im Grunde eine koordinierte Attacke von der organisierten Drogenkriminalität. Und einmal zu sagen, hey, Staat, das machst du nicht. Du machst jetzt nicht einen Knast, wo unsere Jungs und Mädels dann nicht mehr weiterarbeiten können, sonst greifen wir dich direkt an. Also so stark fühlen sich diese Gruppen. Also es ist eine Gefahr für die ganze Gesellschaft und auch fürs demokratische Gefüge. Diese Gewalt, das sind Sachen, die richten sich gegen uns alle. Organisierte Kriminalität wächst im Verborgenen. Du kriegst ganz lange überhaupt nichts mit. Und wenn du nicht genau hinschaust und es ausleuchtest, dann ist sie irgendwann so groß, dass du nicht mehr hinschauen kannst, weil du sonst der Nächste bist, der dran ist. Und wenn es einmal so weit gekommen ist, wenn organisierte Kriminalität so viel Macht hat, dann wird es halt gefährlich, weil dann werden Institutionen angegriffen, dann geht's ans Justizsystem, dann geht's an die Verwaltung, dann geht's unter Umständen auch an Regierungshandlungen, was beeinflusst werden kann. Und ich möchte ein Beispiel nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben in Marseille ein Politiker, der sich explizit eingesetzt hat gegen die Narkobanden da in der Stadt. Die sind auch sehr, sehr stark in Marseille, gewalttätig. Und im vergangenen Jahr wurde sein Bruder erschossen. Und die Message der Drogenbanden war total klar. Die Nachricht war, wir kriegen dich vielleicht nicht, weil du zu gut geschützt bist durch die Polizei, aber wir kriegen deine Liebsten, denen du nahestehst. Und das ist auf europäischen Straßen passiert. Und wir können alle nicht wollen, dass sowas häufiger passiert.
Vielen, vielen Dank, Benedikt. Schön, dass du mal wieder hier warst.
Sehr, sehr gerne, gerne wieder.
Die gesamte Recherche über den Cocaine Highway von Benedikt Strunz aus der Investigation des NDR gibt es auch in einem dreiteiligen Podcast. Dafür hat er zusammen recherchiert mit Jörg Diehl, Antonius Kempmann und Roman Leberger. Ihr findet die Folgen in der neuen Podcast-Staffel von Organisiertes Verbrechen – Recherchen im Verborgenen in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Das ist wirklich eine ganz dringende Hörempfehlung und den Link, den stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Das war's. Morgen starten wir in die FKM-Sommerpause. Aber ihr müsst natürlich nicht auf FKM-Folgen verzichten. Wir veröffentlichen nämlich in dieser Zeit zweimal die Woche FKM-Classics-Folgen. Das sind spannende Recherchen, von denen ich sagen würde, da lohnt es sich immer noch mal reinzuhören. Und mit 9 Folgen sind wir dann am 1. September wieder da. Ich freue mich drauf. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Nicole Dienemann. Produktion Emilian Grimm, Theo Weiß, Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elina Kuch. Und ich wünsche euch allen einen richtig schönen Sommer. Und ich freue mich, wenn wir uns im September wieder hören. Tschüss.